Herzlich willkommen zum Farmcast.
Folge 99, Wetterheld.
Jetzt geht so langsam hart auf die 100 zu. Mhm. Ja, jetzt haben wir nicht mehr lang. Ja, bald ist es dann soweit. Ja, machen wir die 100 Folgen voll. Finde ich ziemlich stark. Ja, Thorsten als Dauergast, der ist schon seit über 2 Jahren jetzt dabei, ist heute auch wieder da. Ja, und die Jessica, ich glaube auch da. Hallo, erstmal.
Hallo.
Hallo.
Ja, schön, dass ihr da seid.
Ja, das klingt freundlich.
Ja.
Ja, auch.
Ja, da merkt man die Euphorie, wie er sich immer
auf uns freut. Wie immer, ja. Begeistert wie immer.
Ja.
Ja, heute geht es ums Thema, wie der Titel heute schon sagt, Wetterheld. Es geht ums Thema Wetter. Vor allem ja, um eine Versicherung für Wetterextreme. Die Wetterextreme nehmen ja der Meinung nach der breiten Gesellschaft immer mehr zu.
Du nicht? Du bist nicht der Meinung?
Ich weiß nicht. Wir haben darüber schon mal diskutiert. Ich sehe das jetzt immer ein bisschen anders noch, aber gut, können wir nachher vielleicht nochmal drüber diskutieren. Heute geht es auf jeden Fall ums Thema Versicherung für Wetterextreme und da haben wir mit dem Geschäftsführer von Wetterheld gesprochen, den Nikolaus Haufler. Und da kommen wir jetzt dann ja im Laufe der Folge auch mit dem Interview ja näher zum Thema. Ja, aber ich denke, ja, wir steigen erstmal ein, wie immer. Und
Jessica, wie war deine vergangene Woche? Du warst ja in der letzten Folge nicht dabei, ne?
Thorsten und Peter kannst privat.
Ja. Ja, wie hast du dich gefühlt, dass du in der letzten Folge nicht dabei warst? Und wie waren deine, das war ja keine 2 Wochen, das war ja eigentlich 1 Woche.
Ich war emotional zutiefst betroffen. Das hat mich richtig runtergezogen. Nein, Quatsch, alles gut. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich nicht dabei war, um ehrlich zu sein. Außer, dass ich nicht dabei war, in Person.
Ja, weil es zu weit weg war, ne? Wahrscheinlich.
Genau.
Ja. Es war zu weit weg, ja. Wie waren meine Wochen? Ja, Uni geht wieder los, seit letzter Woche. Ansonsten bin ich noch fleißig am Melken. Haben die Erstsemestler, die jetzt quasi dieses Semester noch angefangen haben, ein bisschen ins Unileben integriert. Ich bin ganz stolz darauf, dass ich beim Mentorenprogramm mitmache. Das heißt, ich darf denen da ein bisschen was erzählen und bin quasi so ein bisschen wie die Pflegemutter gerade für die ganzen kleinen Küken. Und erzähle denen da ordentlich, was sie machen sollen, was sie lieber lassen sollten, eventuell. Ja, sonst ist nichts Aufregendes passiert.
Du als Halbpromi wirst da mit Sicherheit ziemlich gut angesehen sein dann auch, ne?
Mich hat tatsächlich bei dem Ersti-Frühstück, was wir auch organisieren, ich bin ja in der Fachschaft, jemand angesprochen.
Okay. echt auf dem Podcast?
Zwar nicht im Positiven, ja, auf dem Podcast, aber lass es mich so sagen, derjenige war nicht mehr ganz nüchtern, insofern fiel sein Kommentar auch etwas flapsig aus.
Wie war das? Das würde mich jetzt mal interessieren.
Also ich kannte die Person schon, aber nicht jetzt besonders gut. Und er meint so, ja, du bist doch du machst doch den Podcast. Ich so, ja. Er so, ja, finde ich scheiße. Ist so, alles klar. Musst ja nicht hören, ne? Nein, das hat ein bisschen als Scherz gemeint. Also ach so, okay. Gespräch lief dann auch nicht weiter, aber ich fand es irgendwie ganz lustig.
Ja, der ist auch ziemlich scheiße, der Farmcast, ja.
Ja, definitiv. Weiß auch gar nicht, warum wir das hier machen.
Ja, genau. Also. Aber manchmal ist ja einfach genau dieser Ausdruck, irgendwie, da weiß man dann, ja, derjenige weiß es zu schätzen, dass man das macht.
Und, richtig.
Ja. Eben. Das,
genau.
Ja, es gibt keine schlechte Kritik oder so, war das nicht genau. So.
Peter, wie war deine letzte Zeit?
Das ist ja eine umfangreiche Frage. Ja. Wie weit soll ich denn zurückgehen? 1 Jahr, 2 Jahre? Also ich mache seit 2 Jahren jetzt hier einen Farmcast. Es war eigentlich eine ganz tolle Zeit so. Wir sind jetzt momentan am Brennholz machen, weil jetzt geht es dann ja doch ein bisschen ins Kältere rein. Und ja, wir haben halt auch viel Wald. Und dadurch, dass ja in den letzten Jahren im Wald durch den Borkenkäfer und natürlich auch durch die Dürre, die wir jetzt da hatten, ziemlich viel Holz angefallen ist, was eigentlich raus muss, weil dürre Bäume, wenn ich im Wald stehen lasse, bringt ja nichts. Lieber mache ich sie dann raus und nutze sie noch als Brennholz, weil ansonsten werden sie ja nur ganz kaputt. Mhm. Und ja, da haben wir jetzt halt ordentlich Brennholz gemacht, was dann halt auch an ja, verschiedene Privathaushalte oder so halt rausgeht.
Als Schnitzel.
Als richtiges Brennholz, als Scheitholz.
Ach so.
Genau. Ja, da hatten wir so ein Sägespaltautomat da, das ist ein ganz wildes Gerät, was halt ja ziemlich viel automatisch macht. Und da haben wir mal so ein ordentliches Häufchen Brennholz gemacht.
Aber so ja. Holzschnitzel macht ihr gar nicht?
Doch, Hackschnitzel machen wir auch. Das machen wir aber dann eher aus dem Holz, was sich halt nicht fürs Brennholz eignet. Ne? Also alles, was kleiner ist und was sich halt nicht so schön schneiden lässt und unförmig ist und so. Und dann werden Hackschnitzel gemacht. Da machen wir schon auch ziemlich viel. Da habe ich auch schon mit drüber geredet, glaube ich.
Ja, mit Pommes dann und Mayo oder mit
Ketchup? Richtig, also in der Regel mit Pommes und Mayo.
Okay.
Also Schranke, ja genau, Pommes, Schranke. Mhm. Ja, so. Gibt es bei dir da oben doch, oder, Jessica? Pommes Schranke, ist das nicht so ein
Ausdruck? Ich wollte gerade sagen, das ist doch hier bei uns.
Ja, genau. Kenne ich auch von da oben. Ich war mal im Emsland vor ein paar Jahren und da war immer Pommes Schranke.
Ah, oder Mantaplatte.
Aber ich weiß gar nicht, wie der Thorsten hier jetzt auf Pommes kommt.
Schnitzel.
Hunger?
Ja. Mit Pommes.
Schnitzel. Ja, aber so, ansonsten geht's ja jetzt dann steil auf die Agritechniker zu.
Mhm.
Ja, sind natürlich da in den total riesengroßen organisatorischen Stress mit Vorbereitungsarbeiten. Ja. Mhm. So, mehr ist nicht passiert. Tut mir leid.
Und bei dir, Thorsten?
Farmcast, was gibt's Neues?
Ja, Spam hat man letztes Mal, glaube ich, auch.
Da haben wir nur angesprochen, dass wir Spam bekommen, aber...
Ja, genau. Ja. Wir können ja ein bisschen näher drauf eingehen. Wie war das? Da stand in der Mail, ging es irgendwie um ein TV-Gerät. Und ja. Wenn man dieses Gerät bestellen will, muss man einfach nur auf die Mail antworten. Und unten drunter, ganz unten am Ende der Mail steht dann, wenn man sozusagen unsubscribe machen will, dieser E-Mail oder diese, keine Ahnung, vielleicht kommt da ja noch mehr, dann soll man bitte auf diese E-Mail antworten. Also ein bisschen widersprüchlich. Das heißt, wenn du dann sagst, du möchtest es nicht, schreibst du den einfach und dann kriegst du einen Fernseher und du wirst abgemeldet vom E-Mail-Dings?
Stimmt.
Oder wie ist das?
Ja. Also ich denke schon, so habe ich es auch verstanden. Du hast es mir ja vorgelesen.
Ja.
Ziemlich ausführlich, haben wir auch darüber diskutiert. Und dadurch auch der Grund, warum wir uns entschieden haben, auch hier ab und zu mal eine Spam-Mail vorzulesen. Weil es ja doch recht spannend ist.
Ja. Wow. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Obwohl, ich brauche tatsächlich einen Fernseher. Ich habe gar keinen. Also eventuell wollt ihr nicht doch drauf antworten. Wir, so.
Mit Sicherheit extrem günstig.
Ja. Und weil du musst einfach nur eine Mail da antworten und dann wird alles geregelt. Ja.
Genau.
Ja, dann bekommst du auf jeden Fall einen Fernseher. Irgendwas, ja.
Oder Spam-Mail, Bürostuhl natürlich, haben wir auch bekommen. Oder Kugelschreiber, also so ein Zeug halt, ne?
Alles, was wir brauchen.
Genau.
Ja, ich denke, wir gehen jetzt mal ins Thema rein, damit wir halt auch die gewisse Ernsthaftigkeit hier mal wieder an den Tag legen. Das Interview hast du gemacht, Thorsten, also denke ich mal, kannst du auch noch mal am meisten dazu sagen?
Ja, dann fangen wir doch mal mit dem Interview an, ne, bevor ich da was zu sage, oder?
Okay.
So, ich spreche mit Niklas Haufler, Gründer von Wetterheld. Was es mit Wetterheld auf sich hat, das erklärt er vielleicht uns selber. Nikolaus, stell dich doch mal vor.
Guten Tag, guten Morgen. Ich sitze gerade hier in Hamburg bei wunderschönem Oktoberwetter. Ich bin in der Tat Gründer von Wetterheld, 34 Jahre alt. Die letzten 5 Jahre lang war ich Unternehmensberater für Banken und hatte so spannende Aufgaben wie Banken zu regulatorischen Themen beraten, dort dabei helfen, IT-Projekte aufzusetzen, also richtig aufregend. Das war mir dann aber irgendwann genug der Büroarbeit und ich habe mich entschieden, zusammen mit meinem Bruder Peter Haufler, der heute nicht hier mit dem Interview ist, Wetterheld zu gründen, die digitale Versicherung gegen schlechtes Wetter für kleine und mittlere Unternehmen.
Okay. Wo ist dann bei Wetterheld die Verbindung zur Landwirtschaft? Du kommst ja aus einer anderen Branche eigentlich, kann man sagen, oder?
Ja, das ist richtig. Ich bin eigentlich auch ein Stadtkind, habe aber in der Zeit, in meiner Kindheit viel Zeit verbracht auf dem Hof von einer Oma, auf dem Hof von einer anderen Oma in den Ferien und habe zumindest dann auch schon mitbekommen, wie Pflanzen und Tiere in echt aussehen und nicht nur im Supermarkt. Und für uns bei Wetterheld ist Landwirtschaft wahnsinnig wichtig, weil wenn wir über das Thema Wetter sprechen oder wenn ich, egal wo ich hinkomme und sage, wir machen etwas mit Wetter, dann sagt eigentlich jeder Gesprächspartner als erstes, bestimmt geht es um die Wetterrisiken in der Landwirtschaft. Und in der Tat hat Landwirtschaft die meisten Wetterrisiken von allen Branchen. Wir wollen aber für alle Branchen, die von Wetter abhängig sind, Lösungen anbieten. und dann auch durchaus Risiken kombinieren. Also zum Beispiel wollen wir Landwirte gegen Trockenheit absichern und Freiluftveranstalter oder Gastronomen gegen Regen, sodass beide Seiten dadurch geringere Beiträge haben.
Okay, ist das nicht ein bisschen komplex? Also ich finde, stelle mir das schwierig vor, weil Wetterereignisse häufen sich ja in Zukunft und dieses Geschäftsfeld stelle ich mir ganz schön, wie soll ich sagen, schwierig vielleicht vor für eine Versicherung.
Definitiv. Es gibt weltweit nur wenige Versicherer, auch große Versicherer, die Wettermodelle haben. Die Rückversicherer haben da häufig Abteilungen von ungefähr 10 oder mehr Fachleuten, Meteorologen, Statistiken, Mathematikern, die solche Modelle entwickeln. Und wir haben es eben geschafft, als ganz kleines Startup, wir haben nur 10 Mitarbeiter, ein solches Modell zu entwickeln, welches auf dem gleichen Niveau ist wie das von milliardenschweren Versicherungskonzernen. Und mit diesem Modell wollen wir nach und nach Produkte entwickeln für verschiedene Branchen, zuerst in Deutschland, dann aber auch in anderen Ländern, um Wetterversicherung besser zu machen, als so wie sie heute ist.
Okay. Also ich sehe das für die Landwirtschaft auch ziemlich wichtig an mit dem Wetter, wie ich ja eben schon angesprochen habe. In der Zukunft wird es einfach viel heftiger auch für die Landwirte, was das Wetter wahrscheinlich angeht. Das hat man ja auch in der letzten Zeit gemerkt mit den Trockenheiten, hier vor allen Dingen mehr im Norden hier in Deutschland. Welche Dienstleistungen gibt es da wirklich für einen Landwirt? Gibt es da spezielle, die wirklich darauf zugeschnitten sind, sowas vielleicht auszugleichen? Weil es wird ja auch da teilweise von der Politik gesprochen, irgendwie mit Ausgleichszahlungen oder sowas, aber das funktioniert ja nicht so richtig, dass die Landwirte damit zufrieden sind.
Ich habe jetzt gerade durchgelesen, von der letzten Agrarministerkonferenz gibt es einen super langen Bericht, den ich dazu wirklich empfehlen kann, vom Thünen-Institut zu dem Thema Wetterrisiken, Extremwetter und wie können sich Landwirte zurzeit in Deutschland dagegen absichern und was noch fehlt. Das wurde aufgrund der Dürre 2018 entwickelt, dieses lange Dokument. Und die Politik hat auch schon erste Rückschlüsse daraus gezogen. Es wird nämlich 2020 eine Absenkung der Versicherungssteuer für eine Trockenheitsversicherung geben. Im Moment beträgt die Versicherungssteuer dann 19%, was sehr viel ist. Und das soll auf beinahe null heruntergefahren werden, weil die Politik einfach erkannt hat, dass es nicht sein kann, dass man sich nicht in Deutschland richtig gegen Dürre versichern kann. Nur so als Beispiel. Ein anderes Beispiel für Extremwetter ist eine Untersuchung der Münchner Rück, ist das Thema Spätfrost bei Wein oder auch bei Äpfeln. Dadurch, dass es immer wärmer wird, beginnt die Vegetationsperiode, die Blütezeit bei Wein und bei Äpfeln immer früher. Das Risiko für Spätfrost ist aber dadurch höher, weil einfach im April, wenn recht früh schon die Blüten aufgehen, ist trotzdem noch zu Temperaturen von -4, teilweise vielleicht auch mal -7 Grad kommen kann. Und auch das ist so ein Beispiel für ein Risikofrost. Und dort hat das Land Baden-Württemberg reagiert und hat jetzt ein Programm verabschiedet von 5 Millionen Euro pro Jahr an Zuschüssen zur Versicherung, unter anderem für Frost, aber auch Sturm und Starkregen.
Im ersten Moment klingt die Summe natürlich hoch, aber wenn man das jetzt auf alle bezieht, die es betrifft, reicht das aus, so aus deiner Sicht?
Also in Baden-Württemberg haben die das so berechnet, sie haben gesagt, was würde passieren, wenn jeder zweite betroffene Winzer, beziehungsweise eben im Obstanbau, diese Versicherung abschließen würde und dann 50% Zuschuss bekommen würde, die andere Hälfte selber tragen würde. Und so ist man auf diesen Betrag von 5 Millionen pro Jahr für das Land Baden-Württemberg gekommen. Ob das am Ende reicht oder passt, muss ich sagen, weiß man nicht genau. Es gibt aber Erfahrungen aus anderen Staaten, zum Beispiel in den USA. Da hat sich durch die Einführung einer staatlichen Prämie für Wetterversicherung die Versicherungsleistung verdoppelt, von 30% auf 60% der betroffenen Ackerfläche. Das ist jetzt über 30 Jahre her und nun zieht man in Deutschland so langsam nach.
Okay, interessant. Welche Dienstleistung bietet ihr dann an für die Landwirte oder allgemein?
Also im Moment haben wir das folgendermaßen aufgebaut. Wir haben eine generelle Wetterversicherung gegen Temperatur, Regen und Schnee. Und dort kann man eben auswählen, ob man sich gegen Kälte oder Hitze, gegen Trockenheit oder Regen oder gegen Schnee oder Mangel von Schnee versichern kann. Also eine ganz breite Palette an Versicherungsprodukten. Okay. Wir wollen die aber nach und nach zuschneiden auf unterschiedliche Branchen. Zum Beispiel heute schon, wenn jemand ein Schausteller ist, kann er bei uns auf die Seite gehen und einfach sagen, ich möchte mich auf dem Oktoberfest versichern und dann wird ihm ein Vorschlag gemacht. Diese Vorschläge wollen wir für Landwirte jetzt nach und nach entwickeln. Zum Beispiel dieses Thema Spätfrost bei Äpfeln und bei Wein. dass man eben nicht sich so das einzeln zusammenklicken muss bei uns auf der Seite, sondern man geht dann drauf, zukünftig und auch relativ zügig soll das eingeführt werden und wählt dann einfach aus Spätfrost und Wein und dann ist dort schon voreingestellt, wie viel Grad ist denn schlecht für den Wein? Ja, -3, -2, -4 Grad. Und in welcher Periode, nämlich im April und im Mai. Und dann kann man das komplett online abschließen. Man sieht sofort einen Preis. Man braucht nicht warten auf ein Angebot. Und mit einem Knopfdruck ist der Vertrag abgeschlossen. Das wollen wir, um diese Produkte für die Landwirte wirklich perfekt zuzuschneiden, bieten wir jetzt zur Einführung eine kostenlose Wetter- und Klimaanalyse für die jeweiligen Standorte an. Das heißt, jeder Landwirt kann uns gern schreiben und auf unsere Seite gehen, dort sich eintragen und sagen, ich hätte gerne eine Wetterrisikoanalyse. Und dann setzen wir uns hin, werten die Wetterdaten aus, die es für diesen Standort gibt und machen dann eine Empfehlung oder auch nicht. Ja, wenn es eben eine sehr günstige Lage ist, dann gibt es ja vielleicht nichts zu empfehlen. Ansonsten würden wir dann eine Empfehlung machen und sagen, die und die Risiken sind zukünftig unter Berücksichtigung eben auch von der Veränderung im Klima in Deutschland für diesen Standort interessant.
Okay, ich finde es ziemlich interessant, dass man das halt direkt online abschließen kann und nicht so lange Wege hat irgendwie, bis man mal eine Versicherung dann hat, sondern den meisten geht es ja darum, das relativ zügig abzuschließen. Das finde ich echt eine gute Sache. Also
ja, Versicherungen abschließen ist jetzt ja nicht etwas, was man als Unternehmer als wichtigste Aufgabe irgendwo sieht. Und deshalb muss das so bequem und leicht wie möglich sein. Mhm. Es muss aber auch gleichzeitig eine ordentliche Information geben. Das ist das, was wir versuchen zu erreichen. Wir glauben schon, dass viele Landwirte ihren Makler des Vertrauens haben, ihren Ansprechpartner des Vertrauens haben. Ist ja auch gut so. Aber gerade bei so einem Thema kann man sich eben auch online super informieren und seine Entscheidung treffen und mit den verschiedenen Preiskategorien, sich das Ganze in Ruhe anschauen, ohne dass man eben mit jemandem zusammensitzt und vielleicht auch in Drucksituationen oder so da entscheiden muss.
Jetzt mal eine harte Frage. Warum Wetterheld? Warum nicht das Handelsübliche?
Ist ehrlich gesagt gar keine harte Frage.
Okay.
Es gibt nämlich in Deutschland nur 3 große Anbieter bei Versicherung für Landwirte. Ja, das ist die Vereinigte Hagel mit 65% Marktanteil. Und die nächsten 2 zusammen haben auch nochmal 30. Also wir reden hier von über 90% des Markts in der Hand von 3 Anbietern. Und das heißt natürlich, für den Landwirt ist das jetzt nicht ganz so super. Ja? Weiß man ja selber, wenn es nur wenige Anbieter gibt, gibt es eben auch nicht so viele tolle Angebote. Ein Beispiel, ich habe jetzt mit einer jungen Winzerin gesprochen. Ihre Lage ist nicht gegen Spätfrost versicherbar.
Okay.
Keiner der 3 Anbieter macht hier überhaupt ein Angebot. Oder wenn wir jetzt uns anschauen, es gab in 2018 eine Dürre, aber gibt es denn ein Angebot, ein wirtschaftliches Angebot für eine Trockenheitsversicherung in Deutschland? Da muss man feststellen, nein, nur 0,1% der Ackerfläche ist gegen Dürre versichert, weil schlicht und ergreifend die Angebote der 3 Anbieter dort viel zu teuer sind. Obwohl ja jetzt klar ist, dass das Risiko da ist. 2018 war das in so vielen Regionen, in manchen dann nochmal 2019. Und dann ist es einfach notwendig, dort ein Angebot zu machen. Genau diese Lücken in den Angeboten der vorhandenen Anbieter wollen wir schließen, um auch Landwirten Risikomanagement zu ermöglichen, für die das vorher nicht in Frage kam, weil das Angebot gar nicht erst da war oder eben viel zu teuer war.
Vor allen Dingen kann man ja sagen, es ist eine Nische, die wirklich gefüllt werden muss, weil das ist ein ganz wichtiges Thema, wie ich finde und wie man öfter mitkriegt, das mit der Dürre vor allen Dingen. Man weiß ja nicht, wie es weitergeht. Ja. Es kann ja trotzdem Überschwemmungen geben und dann wieder brutale Dürre. Da sind wir mal gespannt, wie es sich da weiterentwickelt.
Ja, am schlimmsten ist es natürlich, wenn erst die Dürre kommt und danach Starkregen.
Ja.
Das sind so Situationen in der Tat, wo Wetter auch für einzelne Betriebe sehr grausam sein kann und katastrophale Folgen haben kann. Das ist ja auch so ein bisschen die Mission über die nackten Zahlen hinaus, die Analysen hinaus, die wir als Unternehmen haben. Wir glauben ganz stark an den kleinen, mittleren Unternehmer, ja, so wie wir selber eben, an den kleinen Betrieb, an den Familienbetrieb, sei es bei den Landwirten, aber auch in anderen Branchen, in der Gastronomie oder eben bei Schaustellern, Eventveranstaltern. Also eigentlich sind unsere Zielkunden die hart anpacken, die draußen sind, die wirklich auch eine Stütze unserer Wirtschaft hier in Deutschland sind, die kleinen Betriebe und die mittleren Betriebe. Und die wollen wir dabei unterstützen, diese Risikomanagement-Instrumente zu nutzen, so wie große Unternehmen sie ja schon längst haben. Mhm. Die Wahrheit ist nämlich, wenn ich ein Agrargroßkonzern bin, dann kann ich zu einem ebenso milliardenschweren Rückversicherer hingehen und mich gegen jedes Risiko absichern, was man sich überlegen kann. Ja. Das ist ja gar kein Problem, aber für die Kleinen ist es noch nicht da.
Ja, kriegt man ja auch in den Medien mit, die Kleinen werden immer weniger, ja, weil sie sich einfach nicht mehr über Wasser halten können, vielleicht auch teilweise aus den Gründen, ja, wenn dann so eine Dürre kommt, da ist mal ganz schnell Fundament weg, von denen man einfach lebt. Und da ist so eine Versicherung natürlich eine super Absicherung dagegen, ne?
Genau, dieses Thema Aufgabe von Hof ist ja bei jedem Marktschock, sage ich mal, immer wieder ein Thema. Also zum Beispiel, als wir diese Milchkrise hatten, da haben ja auch viele Betriebe einfach gesagt, gut, ich habe einen kleinen Milchviehbetrieb, ich gehe jetzt einfach früher als geplant in den Ruhestand, habe auch entsprechend eine geringere Altersvorsorge dadurch, weil ich einfach diese Krise nicht mehr durchstehen kann. Und da gab es zwar Stützen von der Politik, das wird, glaube ich, auch immer gemacht, um so ein bisschen nach außen zu zeigen, ja, wir machen etwas, aber de facto ist ja die Zahl der Höfe da deutlich geringer geworden. Und so ist es eigentlich zu erwarten, dass mit jedem externen Schock, ob es ein Preisschock ist oder ein Ertragsmengenschock ist, die Zahl der kleinen Betriebe, die gerade noch sich über Wasser halten, eben an dieser Grenze, wo es gerade noch wirtschaftlich war, aber durch diesen Schock nicht mehr wirtschaftlich ist, dass gerade die dann aufgeben.
Mhm, genau. Kannst du uns mal das Modell der parametrischen Versicherung und deren Vorteile gegenüber anderen Versicherungsformen vorstellen?
Ja, was ist das Besondere? Also, oder sagen wir mal, was ist das Normale? Das ist die schadensbasierte Versicherung. Das bedeutet, ich sage, ich versichere zum Beispiel Getreide gegen Hagel. Das ist so der häufigste Fall. Mhm. Sind auch über 2/3 tatsächlich der Ackerfläche versichert. Das würde ja bedeuten, ich muss dann ja, wenn ich einen Schaden habe, also da ist eben Hagel runtergekommen, dann muss ja geklärt werden, was bekomme ich denn jetzt als Entschädigung? Da muss jemand vorbeikommen und sich das anschauen. Und der muss dann feststellen, wie viel Geld mir jetzt aus meinem Vertrag zusteht. Und bei uns ist das anders. Wir machen Hagel gar nicht. Das ist ja auch schon von den vorhandenen Anbietern gut abgedeckt, muss man die auch mal loben. Aber wenn wir jetzt so etwas machen wie Spätfrost oder Dürre, dann schauen wir uns eben nicht an, wie hoch war der Schaden auf dem Feld, sondern wir sagen im Voraus, es ist klar, dass bei minus 5 Grad im April die Blüten geschädigt werden. Oder es ist klar, dass wenn es einen Monat lang fast gar nicht regnet, dass dann eben zu wenig Wasser da ist für Getreide. Ja? Mhm. Das heißt, wir gucken uns einfach nur das Wetter an, und zwar auf Basis von Wettermeldung des Deutschen Wetterdienstes. Dort schauen wir uns die nächstgelegene Wetterstation an oder im Fall von Regendaten gibt es auch Niederschlagsradar auf 1 Kilometer genau, wie viel Niederschlag ist denn da runtergekommen. Und wenn ein bestimmter Wert unterschritten ist, gibt es eine Auszahlung. Also zum Beispiel diese minus 4 Grad im April für jeden Tag, wo es minus 4 Grad war und ich habe jetzt eben Äpfel oder Wein, bekomme ich dann 5.000 Euro. Und der Vorteil bei diesem parametrischen Modell ist, dass wir uns nicht darüber streiten müssen, wie viel und ob man etwas bekommt, weil es einfach super klar festgeschrieben ist. Wohingegen bei dieser schadensbasierten Versicherung, ich habe jetzt mit einem Makler gesprochen, der hat zwei Bauern versichert, die direkt nebeneinander lagen. Mhm. Also die Äcker waren wirklich direkt Nachbaräcker. Und da ist einmal Hagel durchgezogen, beide waren gleich geschädigt, waren aber bei unterschiedlichen Versicherungsunternehmen versichert. Der eine hat das Doppelte bekommen wie der andere, weil die Gutachter das völlig anders gesehen haben. Und diese Unklarheit und auch diesen potenziellen Streit wollen wir einfach vermeiden, sondern wir wollen sagen, lass uns lieber genau überlegen, welches Wetter ist schlecht für dich, für deine Kultur, und das sichern wir dann ab.
Ja, macht eigentlich auch am meisten Sinn, ne?
Also bei Hagel, muss ich ehrlich sagen, wollen wir das gar nicht jetzt hier so beanspruchen als beste Lösung.
Ja, genau.
Aber bei Frost, bei Hitze, bei Trockenheit, aber auch bei Starkregen, ja, ist das durchaus etwas, was deutlich weniger bürokratisch ist und deutlich weniger Diskussionsbedarf und Streitpotenzial.
Genau, bei Hagel kann das ja mal recht punktuell sein, ne? Aber bei Trockenheit ist es halt über einen größeren Raum sozusagen verteilt.
Richtig, genau.
Zum Abschluss, ihr seid, glaube ich, auch auf der Agritechnica, oder?
Ja, wir haben es geschafft, dort tatsächlich einen zwar kleinen, aber doch, hoffe ich, sehr gut besuchten Stand zu bekommen. Wir laden alle Landwirte ein für ein Kennenlernen, für eine Risikoanalyse, für ein Gespräch über Wetterrisiken in Halle 11, D57. Und dort können wir auch darüber sprechen, das Risikoprofil für den jeweiligen Acker zu erstellen. Das wäre für uns eine tolle Sache, wirklich mit vielen Landwirten nochmal persönlich ins Gespräch zu kommen.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für dein Interview und für die interessanten Einblicke in die Versicherungsbranche. Und auf jeden Fall kann man sagen, ihr seid der Wetterheld.
Dankeschön, Dankeschön. Einfach mal gern ins Gespräch kommen und vielen, vielen Dank für das Interview. Und wir wünschen allen Landwirten bestes Wetter für 2019, 2020, sodass die Geschäfte gut laufen und es keinen Grund zur Sorge gibt.
Ja, das war das Interview, ja, mit Nikolaus Haufler. Ja, jetzt können wir mal hier ein bisschen drüber sprechen, weil es ist ja doch recht interessant und weil es ja Peter wahrscheinlich hier von uns allen am meisten betrifft. Wie findest du das Gesamtkonzept?
Ja, er hat sich ja mehr oder weniger hier als Zwischenetage zwischen den großen Versicherungen und gar keiner Versicherung mehr oder weniger eigentlich ja positioniert, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe.
So Nische sozusagen, ne?
Genau, also von dem her ist es schön, dass es jemanden gibt, der da die Lücke füllt.
Mhm.
Und es ist mit Sicherheit auch mal interessant, sich damit mal zu befassen und dann auch mal näher drauf einzugehen, wie sich das Ganze dann darstellen lässt und was dann eben auch am Schluss dann eigentlich rauskommt dabei oder auch eben auch nicht.
Ja.
Also ich denke mal, da muss man schon nochmal näher ins Detail gehen, um das wirklich zu verstehen und auch für sich entscheiden zu können, ob das das Richtige ist oder ob das Sinn macht für einen. Aber da ist, wie er schon gesagt hat, wahrscheinlich das Beste, ja, vor allem auf der Agritechniker, denke ich mal, wirklich direkt auch ins persönliche Gespräch zu gehen.
Genau.
Und sich das mal wirklich dann genauestens erklären zu lassen und dann vielleicht auch mal eine Analyse für sich selbst oder für den eigenen Betrieb zu machen. Ist natürlich jetzt interessanter für die Landwirte unter unseren Zuhörern.
Ich fand halt auch noch interessant, ich grätsch mal da rein, dass es in dem Bereich halt auch nur drei, glaube ich, Big Player gibt, die sich überhaupt daran wagen, würde ich mal behaupten wollen, obwohl das ja eigentlich auch eine relativ wichtige Versicherungsbranche, Versicherungsnische ist, wo ich mich dann frage, okay, warum gibt es nur so wenige? Klar, ich denke mal, weil das einfach eine reine Risikoversicherung ist und ich glaube auch einfach, wenn ein Schaden eintritt, ist er ja auch einfach relativ hoch.
Ich hätte auch vermutet, dass es da viel mehr Versicherungen gibt, deswegen war ich da auch echt überrascht. Aber umso wichtiger ist es ja, dass es dann so ein Nischenprodukt oder einen Nischenproduktanbieter gibt, der genau die Lücke füllt. Vor allen Dingen hat er es ja angesprochen für mittlere und kleine Betriebe vor allen Dingen, die draußen arbeiten und vom Wetter wirklich abhängig sind. Ja. Er hat ja auch angesprochen, das sind Künstler oder Gastronomie, die draußen viel mit draußen natürlich zu tun haben. Da sind halt natürlich, wenn schlechtes Wetter ist, natürlich dann die Ausfälle dementsprechend groß. Ja. Und das betrifft natürlich dann die Existenzen von den Einzelnen dann sozusagen. Ja. Und wenn man es auf die Landwirtschaft bezieht, haben wir ja mit der Dürre dieses und letztes Jahr schon einiges mitbekommen, wie dramatisch das ja sich auswirken kann. Ne? Vor allen Dingen für die kleinen und mittleren Betriebe.
Ja.
Es ist halt wirklich so, ich meine, ein Jahr ist eigentlich meistens, das bekommt man dann schon hin, wenn dann das Jahr drauf dann wieder halbwegs gut ist vom Ertrag her oder passend halt ist. Aber wenn, je nachdem, wie sich das jetzt eben auch die nächsten Jahre, Jahrzehnte vor allem entwickelt, weil ihr kennt ja da meine Meinung, ich bin ja jetzt momentan noch nicht so der jetzt sagt, ja, wir haben jetzt hier den totalen Klimawandel von heute auf morgen so ungefähr. So hat man ja momentan das Gefühl, wie es diskutiert wird. Momentan naja, meint man ja, seit 2 Jahren geht die Welt unter, so ungefähr.
Naja, weil gehandelt werden muss langsam mal, ne? Weil sonst ist es in ein paar Jahren, dann sieht es
genau, richtig. Genau. Und das ist schon eine Entwicklung, glaube ich, die man jetzt über längere Zeit einfach auch noch in Zukunft dann auch sehen muss.
Ja,
aber jetzt hatten wir halt bei uns 2 schlechtere Jahre, sage ich mal. Aber es war ja nicht überall so und auch nicht in ganz Europa so. Wir hatten halt jetzt das Glück oder das Pech in Deutschland, dass gerade wir halt jetzt da betroffen waren. So, also.
Ja. Du hast ja eben mal von gesprochen mit Borkenkäfer, ja, wegen der Dürre und sowas. Wartet ihr auch Einschnitte dadurch oder hat sich das in Grenzen gehalten, weil ihr das Holz noch an sich verkaufen konntet? An sich ist ja das Holz vom Borkenkäfer, glaube ich, ja nicht schlecht. Es geht ja nur um die Rinde an sich und die wird ja eh entfernt, oder?
Das Borkenkäferholz hat im Endeffekt keinen schlechteren
von der Qualität Wert, nicht schlecht.
Eigentlich, ja. Genau, von der Qualität, ja, her. Das Ding ist halt, der Baum stirbt ab durch den Borkenkäfer, weil der ja die Rinde praktisch vom Baum mehr oder weniger trennt und dadurch halt auch eben die Wasserzufuhr und so weiter einschränkt. Und dann verdirrt eben der Baum. Und deswegen ist es natürlich dann auch wichtig, wie ich vorhin am Anfang schon gesagt habe, dass man die Bäume dann eben auch erntet oder fällt. Weil ansonsten, wenn man sie so dürr stehen lässt, ja, werden sie ja noch bloß noch ganz kaputt, bis eben die sehr morsch werden und das Holz dann halt eigentlich unbrauchbar wird. gerade beim Borkenkäfer oder bei der Dürre ist es ja so, dass du ja eigentlich dann zu viel im Wald vor allem zum Ernten hast und dann hast du ja halt einen schlechten Preis natürlich, ne? Weil es extrem viel Holz gibt, weil geht ja allen so und dadurch ist halt einfach ein schlechter Holzpreis da und dadurch hast du halt finanzielle Einbußen. Wo es natürlich noch schlimmer ist, ist halt in der Ernte vom Futter für Tiere vor allem, weil da hast du halt schlecht eine Alternative, wenn du dein Gras und das, den Mais nicht hast. Du kannst jetzt nicht einfach irgendwas anders ausweichen. Es gibt schon Möglichkeiten irgendwo, aber irgendwann sind die auch erschöpft. Und die Kuh braucht halt einfach das Gras und in der Regel auch den Mais als Grundfutter. Und das ist natürlich wichtig, ja.
Aber jetzt mal zu den Borkenkäfern zurückzukommen. Hast du das Gefühl, dass mit dem Klimawandel schlimmer geworden ist?
Ich kann das nicht so beurteilen, weil ich ja nicht so den Blick, wie jetzt zum Beispiel mein Vater über Jahrzehnte hat. Ich habe ja immer nur so, sag ich mal, die letzten 10, 15 Jahre, in denen ich wirklich weiß, was passiert. Wahrscheinlich vor 10 Jahren hatten wir den Borkenkäfer in der Fichte. Dann wurde halt die ganze Fichte eigentlich bei uns komplett entfernt eigentlich, zum größten Teil. Also wir haben fast keine Fichten hier mehr. Und jetzt ist halt der Borkenkäfer auch teilweise auf der Föhre unterwegs oder halt auf der Kiefer. Wir hatten damals zum Beispiel auch, wenn man das jetzt auf die andere Seite vergleicht, was mein Vater oft erzählt, in den 90ern, da hatten wir halt extreme Sturmschäden teilweise, mehrere Male. Und da waren halt ganze Waldstücke ja danach kahl eigentlich gelegen. Ja. Und im Endeffekt hat es die gleichen Auswirkungen. Also der Borkenkäfer ist halt ein Schädling. Ich denke, das ist auch einer, der kommt und geht irgendwo.
Meinst du nicht durch die höheren Temperaturen, dass das ihn da mehr hier Richtung Norden drückt?
Es kann schon sein, ja. Aber ich glaube, solche Schädlingswellen hat man immer mal wieder und manchmal ist es, jetzt ist es halt der Wald, ein anderes Mal ist es irgendwie eine andere Pflanze oder es ist das Tier. Also wir hatten ja auch schon vor Jahren zum Beispiel solche Wellen, ja, wie diese BSE war, dann war es halt eine Tierseuche, die einfach einmal übers Land zog. Also das ist ja im Endeffekt irgendwo vergleichbar und das ist ja auch wieder vorübergegangen. Also so sehe ich das. Ich sehe immer, dass irgendwo ein Kommen und Gehen, natürlich ist es blöd, aber die Natur ist so. Und die Natur hat die letzten Millionen Jahre ganz andere Sachen durchgemacht, als das, was wir momentan haben. Nur der Mensch ist eben der, der alles versucht zu beurteilen und aufzuhalten und zu verändern, weil er denkt, er muss es machen. Aber in der Weltgeschichte spielen wir keine Rolle.
Da greife ich einmal kurz rein, halt mit diesem Aufhalten wollen. Also ganz klar, Fakt ist ja, wir haben irgendwo eine Klimakrise. Aber letztendlich, wenn man das auch mal zurückverfolgt und nicht nur irgendwie ein paar Jahre zurückgeht, sondern mal ein paar Jahr, Millionen, man sieht ja, dass das Wetter auf diesem Planeten nie beständig war. Es gab immer den Wechsel zwischen Eiszeit und einer Hitzeperiode. Gut, dass das jetzt gerade mal aus Versehen andersrum ist, weil rein theoretisch käme jetzt wieder eine Kältezeit, ist klar. Aber ich denke mir dann auch so, wer sagt denn, dass wir das überhaupt aufhalten können? Es gibt jetzt diese ganzen Richtlinien und was erlassen werden soll, was verboten werden soll. Und ich denke mir dann so, ja, ist schön, dass wir uns damit auseinandersetzen. Das ist ja auch alles richtig so, das will ich gar nicht bestreiten. Aber Fakt ist ja einfach, tritt das dann auch so ein? Weil das kann ja eigentlich niemand wirklich beweisen.
Was mit dem Klimawandel?
Ja, wenn wir jetzt das alles ändern, was ja so letztendlich gesagt wird, was weiß ich, Energiesparlampen, weniger CO2, dies und das und jenes. Und dann denke ich mir so, ja, und in 100 Jahren brennt die Erde sowieso lichterloh. Insofern denke ich mir so, ja, also ich finde das Thema mit auch mit der Klimakrise und dem allen fraglich. Es ist Fakt, dass wir was ändern müssen. Das steht auch gerade gar nicht zur Frage. Aber die Art und Weise ist halt so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, bisschen chaotisch.
Also es gab ja früher immer Klimawandel. Das gehört ja auch dazu, zur Erde dazu. Was ja vielleicht über 1000 Jahre passiert hat, ist jetzt über 100 Jahre passiert. Und das ist ja das große Problem, dass dieser Klimawandel viel schneller fortschreitet, als es halt bisher war. Und dass da die Menschen Einfluss drauf haben, ist natürlich irgendwo auch klar. Wir sollten langsam mal anfangen, hier ein bisschen auf unseren Planeten vielleicht aufzupassen.
Das sowieso, das will ich gar nicht bestreiten. Aber ich denke mir halt auch, das ist tatsächlich eine so gesehen eine unnatürliche Reaktion der Erde, weil normalerweise wäre es ja gar nicht so. Aber es ist der Lauf der Dinge und ich frage mich halt, ob wir das, weil das ist ja jetzt nicht der Eintrag von 2 Wochen, das ist ja eher der Eintrag von mehreren Hunderten von Jahren, ob man das jetzt so schnell radikal abwenden kann, indem man sagt, ja, wir sparen jetzt ein, weil die Menschheit wird ja immer mehr und alles wird ja einfach immer mehr. Und das sind einfach so viele Faktoren, wo ich einfach auch der Meinung bin, das kannst du nicht kontrollieren, nicht in dem Ausmaß, wie wir es machen müssten, um das wirklich aufzuhalten. Ja, glaub ich auch.
ist wieder einfach ein zu komplexes Thema, als dass man da wirklich eine Lösung dafür kriegt. Und wie du sagst, das alles wieder rückgängig zu machen oder zu stoppen, das ist ja wie ein ICE, der mit 200 fährt, der abbremst, das kriegst du nicht vor auf null, sondern das ist auch wiederum ein langer Prozess, bis sich das alles wieder reguliert, wenn du jetzt sofort auf die Bremse treten würdest.
Und es geht ja auch nicht, dass wir es einfach alles von heute auf morgen stoppen. Der Mensch lebt ja hier und er lebt hier und er wird immer alles beeinflussen.
Und wird immer mehr.
Und wird immer mehr und es geht ja nicht, dass wir einfach jetzt von heute auf morgen einfach sagen, hier, zack, hier jetzt Feierabend, weil dann haben wir auch keine Lebensgrundlage mehr. Also wir müssen uns natürlich auch irgendwo als Mensch eingestehen, dass wir auch die Erde immer verändern werden, solange wir hier sind. Mhm. Muss man schon auch so sehen.
Ja.
Egal wie jetzt, positiv oder negativ. Also wir sind ja immer ein riesengroßer Einflussfaktor, weil wir haben die ganze Erde besiedelt. Gut.
Ja, aber zwei Punkte haben wir noch. Ja,
dann wird es heute wieder mal richtig lang.
Was Positives.
Ich wollte gerade sagen, bevor ich jetzt mit dem Flop anfange, lieber mal einen kleinen Top. Wir wollen ja auch positiv denken. Mein persönlicher und wahrscheinlich auch euer ist auf jeden Fall gewesen, die Bauerndemo am 22.10. Das hat ja wirklich deutschlandweit stattgefunden. Ich weiß gerade nicht genau, an wie vielen Standorten. Ich habe aber aus meinem Umfeld viel positives Feedback bekommen, auch von meiner Familie, die mir dann Fotos aus den jeweiligen Städten geschickt haben, wo das stattgefunden hat. Ich kannte auch oder kenne auch ein paar, die das mitorganisiert hatten und da war wirklich ein riesengroßer Aufwand dahinter. Das war alles polizeilich angemeldet, da gab es wirklich Leute, die ihren Kopf dafür hingehalten haben und soweit ich weiß, ist es ja auch alles wirklich sehr glimpflich und positiv abgelaufen, außer dass vielleicht ein paar Leute zu spät zur Arbeit gekommen sind deswegen. Aber ich glaube, das kann man mal an einem Tag im Jahr verknusen.
Ich fand es wirklich auch sehr interessant, wie schnell sich das eigentlich so entwickelt hat und wie schnell das alles mobilisiert und organisiert wurde. Das fand ich schon ziemlich spannend, weil das hat sich ja innerhalb von 3 oder 4 Wochen alles eigentlich abgespielt. Also ich habe es ein bisschen mitbekommen durch meine Berufskollegen und so, die ja da auch einige dabei waren. Und ja, ich glaube, die ersten Anzeichen dafür, dass sich irgendwo da was ergibt oder eine Bewegung entsteht, war vielleicht 4 Wochen davor. Also das hat mich ziemlich erstaunt, in welcher kurzen Zeit die eigentlich das so aufziehen konnten und auch gemacht haben.
Auch die Bereitschaft und die Teilnahme. Also ich weiß hier, hier war es ja in Rendsburg, das ist ja in der Nähe von Kiel, gerechnet haben sie mit so knapp 1000 vielleicht. Letztendlich waren es wirklich 2000 Schlepper, die da vor Ort standen, plus halt noch die jeweilige Belegschaft. Und am Ende war es halt so, die Polizei hat halt auch mitgemacht und fand das auch gut. Aber am Ende haben sie kapituliert, haben gesagt, wisst ihr was, packt einfach, wo ihr wollt, uns ist das egal, das wird zu viel, wir geben auf. Jetzt nicht im Negativen, sondern so, hey, wir sehen, ihr wollt hier was bewirken, macht einfach, wie ihr denkt. Es läuft ja anscheinend auch ohne uns.
Ja, ich bin ja gespannt, wie das jetzt sich dann weiterentwickelt. Weil momentan sind ja da die Meinungen, ja, irgendwie gehen ja da auseinander. Aber es war auf jeden Fall mal ganz gut, vielleicht mal ein Zeichen zu setzen.
Definitiv. Und das ist, also ich fand es halt auch gut, also bisher habe ich in den Nachrichten nichts gelesen, dass das halt nicht ganz so doll eskaliert ist wie in Holland, wo sie dann wirklich irgendwelche Gebäude aufgesucht haben und die gewaltsam aufbrachen. Das hat hier Gott sei Dank nicht stattgefunden, weil das wäre, glaube ich, auch dann eher kontraproduktiv gewesen und dann wären wieder die Meinung und die Leute wären wieder ausgeflippt. Ja.
Aber so sind wir Deutschen halt. Wir sind ja jetzt nicht das Hardcore-Demonstrationsland.
Ja, definitiv.
Genau. Dann hängen wir noch mal kurz den Flop ran. Eigentlich ist es kein richtiger Flop, weil ich muss tatsächlich mittlerweile ein bisschen drüber schmunzeln. Es ist in aller Munde gewesen, der Werbespot von Katjes über die vegane Schokolade. Ich sage jetzt auch bewusst den Namen, weil ich stehe auch von mir aus selber dafür gerade. Ja, es ist ja so ein bisschen gewesen, dass sie durch den Werbespot die Milchindustrie ein bisschen aufs, nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich sehr aufs Korn genommen haben. Ich muss tatsächlich sagen, ich war zu dem Zeitpunkt, wo ich den das erste Mal gesehen habe, bei meinen Eltern zu Hause und war danach wirklich schockiert. Ich fand den Werbespot, auch wenn es animiert war, gruselig. Selbst meine Mutter, die mit Landwirtschaft nichts zu tun hat, hat auch gar nicht verstanden am Ende, worum es denn ging, weil sie meint so, Gott, oh Gott, was war das denn? Und ich hätte es einfach auch von so einem Unternehmen gar nicht erwartet, dass da auf einmal so ein krasser Gegenwind kam. Und ja, ich weiß nicht, habt ihr den Spot schon gesehen? Wohl wahrscheinlich ja, oder?
Online habe ich ihn gesehen. Also ich fand ihn schon ein bisschen schräg, muss ich ehrlich sagen. Wirklich so gegen die Milch irgendwie. Ja? Also es geht auch ohne Milch. Warum Milch so in die Richtung? Das kam rüber.
Ja, Peter, was sagst du?
Ich habe ihn nicht im Fernsehen gesehen, weil ich kein Fernsehen schaue. Also ich habe ja seit 10 Jahren keinen Receiver mehr. Also ich weiß auch gar nicht, was im Free TV so abgeht.
Gut, bei dir da in deinem Ort empfängt man ja gar nichts, ne? Da
braucht man, ich habe auf jeden Fall schnelles Internet wie du. Ja. Und
ja gut, dafür habt ihr kein Fernsehen.
Um das mal hier soweit klarzustellen. Ne?
Ja, mhm, okay.
Aber ich sehe es ähnlich. Also das ist ja total, es wurde ja auch so diskutiert, total an der Realität vorbei, und es ist ja sehr spitz alles formuliert und halt auch im Bild so rübergebracht. Es ist schon ziemlich extrem, finde ich.
Mhm. Ja.
Ich fand es halt auch krass. Also es ging auch zum Deutschen Werberat, und der hat halt auch Katjes aufgefordert, da bitte Stellung zu nehmen, und laut einer bekannten Agrarzeitschrift war halt deren Aussage, ich zitiere hier mal einfach, man sieht täglich in der Werbung die Verkitschung der Milchindustrie. Da muss es auch einmal möglich sein, die andere Seite darzustellen, so die Sprecherin des Unternehmens. Und Milchbauern, die einen guten Job machen, brauchen sich nicht angesprochen zu fühlen. Wo ich dann auch nur denke, so wow. Und selbst die gute Frau Klöckner meinte auch, dass es einfach ein plumpes Abwerten der Milchbauern ist. Und hinter der Aussage stehe ich halt auch voll und ganz. Es gibt immer schwarze Schafe, klar, gar keine Frage. Aber ich finde einfach,
also so wie es da dargestellt wird, glaube ich, dass es keinen Betrieb gibt, bei dem es so, also es geht ja gar nicht. Es ist ja, also so wie es da dargestellt wird, das ist absolut an den Haaren herbeigezogen, finde ich.
Marketingtechnisch gesehen, wenn du dir das anders interpretierst, ja, also positiv, nicht auf die Landwirtschaft bezogen, sondern nur aufs Tierwohl, ja, dann kommt das so rüber, lasst die Kühe frei, gibt denen eine andere Aufgabe, wir machen es ohne Milch, den Kühen soll es gut gehen. Könnte man auch so interpretieren. Also das ist nur jetzt, was mir so gekommen
ist. Ja, also marketingtechnisch haben sie, glaube ich, auf jeden Fall das erreicht, was sie erreichen wollten.
Ja, in den Medien und vor allen Dingen auch in den landwirtschaftlichen Medien.
Das waren die Tops und Flops der Woche.
Wenn ihr euch zum Thema nochmal informiert wollt, wenn ihr euch darauf was interessiert, zum Thema vor allem Wetterextreme und dann eben auch die Versicherung dazu, dann geht einfach mal auf wetterheld.com oder auf facebook.com/wetterheld. Die sind natürlich auch auf der Agritechnica, wie schon gesagt, vertreten in Halle 11, Stand D57. Da könnt ihr euch eine kostenlose Erstellung von einem Risikoprofil für euer Feldstück oder euren Betrieb eben geben lassen. Hat er ja im Interview schon erklärt. Ja, dann gibt es noch die Beschlüsse zur Agrarministerkonferenz. Beitrag Staatszuschüsse für Bauern bei Versicherung gegen Wetterextreme. Und soweit zum Thema. Nochmal abschließend, Agritechniker möchte ich nochmal ansprechen. Jetzt ist es ja dann bald soweit, wenn ihr die Folge natürlich davor hört. Ansonsten ist es natürlich schon vorbei. Wir haben immer noch das Angebot, falls irgendjemand Bock hat, noch mit uns zu plaudern.
Ja, bisher ja noch nicht.
Kann sich auf jeden Fall noch melden. Wir gucken dann, dass wir uns die Zeit nehmen. Wir sind am 10. auf jeden Fall da und eventuell am 11. im November. Ja, so. Das wollte ich nur nochmal ansprechen. Ansonsten, wenn ihr noch irgendwie Fragen zum Thema habt, zu irgendwas anderes, irgendwelche Ergänzungen oder Anregungen habt oder einfach nur die Meinung loswerden wollt, vielleicht braucht ihr auch nur jemanden, den ihr einfach mal schreibt. Der euch vielleicht auch sogar antwortet.
Brieffreund.
Dann schreibt uns eine E-Mail oder einen Audiokommentar an die info@farmcast.de oder an unsere weiteren Kanäle. Thorsten, wie guckt es da aus?
Schreib uns deine Meinung, Kommentare, Anregungen auf info@farmcast.de. Audiokommentare, wie der Peter gesagt hat, sind ja sehr gerne willkommen. Auf Facebook könnt ihr uns erreichen unter farmcast-landwirtschaftspodcast, auf Instagram farmcast-podcast oder auf Twitter farmcast-podcast zusammengeschrieben.
Wenn euch die Folge so wie mir ganz toll gefallen hat, dann bewerte uns doch einfach da, wo du uns hörst.
Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören und hören uns das nächste Mal auf der Agritechnica bei Folge 100 wieder. Das ist eine Jubiläumsfolge.
Jubiläumsfolge.
Ja. Ich mach den Sekt auf.
Champagner.
Ja. Wird bestimmt lustig. Yeah. Macht's gut. Bis dahin, würde ich sagen.
Das war der Farmcast.
Mit Peter,
Jessica
und Thorsten.